Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den Vers 136 der Sure 4, Nisa, vorgetragen von Herrn Murtaza Rahnama.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العلي العظيم.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, des sich Erbarmenden, des Barmherzigen. O ihr, die ihr glaubend wurdet, glaubet fest an Gott, seinen Propheten, an das Buch, das er ihm und das Buch, das er zuvor hinabsandte. Wer jedoch Gott, seine Engel, die himmlischen Bücher, seine Propheten und den jüngsten Tag leugnet, ist wahrlich weit in die Irre gegangen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastory.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastory.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Meine Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. am Montag, dem 25. März 2024, gleich dem 6. Farvardin 1403, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Ferdowsi von gestern bis heute. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe In Richtung Licht. Zum Abschluss hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages der Geburt von Imam Hassan, Friede sei mit ihm. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Ferdowsi von gestern bis heute. Bleiben Sie dran!
Ferdowsi von gestern bis heute. Iraner haben im Laufe von einigen Jahrtausenden ihrer glänzenden Zivilisation viele große Menschen hervorgebracht, die zu ihrer Ehre in der Welt gereichen. Abulqasem Ferdowsi ist einer davon und er hat eine ganz besondere Stellung bei den Iranern. Deshalb wollen wir in unserer neuen Sendereihe über diesen großen Iraner ein wenig mehr berichten. Wenn der große Dichter Ferdowsi auch nicht mehr unter uns weilt, so hat er doch durch seine Werke und insbesondere sein größtes Werk, das Schahnameh, Spuren hinterlassen, die bis in unsere heutige Zeit reichen. Und dies zeigt, wie groß sein Einfluss ist. Schon ein Jahrtausend ist seit der Vollendung des Buches der Könige oder Schahnameh vergangen, aber auch heute noch sind die schönen Geschichten aus diesem großartigen Epos bei den Iranern in Umlauf. Auch heute noch ist in allen Straßen und Gassen die Rede von Rostam, Jamschid oder Afrosiab und vielen anderen mehr. Überall findet man die bleibenden Erinnerungen an die Helden aus dem Schahnameh, auch in anderen Regionen und Ländern. Immer noch sind in den traditionellen Kaffeehäusern und Restaurants die bewegenden Wandmalereien aus dem Buch der Könige zu finden und ein alter Erzähler entführt die Zuhörer an so manchem Abend mit seinen Berichten über den Heldenmut Rustams oder die Geschichte Siavashs und mit dem Klagelied über den schönen Sohrab auf die Reise in die ferne Welt der Mythen. Jahrhunderte sind seit der Dichtung des Schahnameh vergangen, aber heute noch haben die Geschichten daraus auch für die Bevölkerung auf dem Lande ihre Anziehung nicht verloren und sie werden hier und da im weiten Iran in den jeweiligen Mundarten vorgetragen. Die Erinnerung an Rustam entzündet die Lampe der Hoffnung in ihrem Herzen und der Kummer um Siavash, Esfandiar und Sohrab macht ihre Herzen schwermütig. Das Buch der Könige oder Schahnameh ist der Stammbaum der Iraner. Es ist die Geschichte Irans und der Iraner über mehrere Jahrtausende, von der Schöpfung des Menschen und der Entstehung der menschlichen Zivilisationen und ihrer Vollendung sowie eine Dokumentation mit allen Verkörperungen von Ahriman bis zu der Gründung von Dynastien und bis zum Untergang der letzten antiken Regierung. Das Buch der Könige ist der Schatz des mehrtausendjährigen Erbes Irans und der Iraner und die Enzyklopädie ihres Schützenwertens, Gedankengutes und ihrer geistigen Fähigkeiten. Wenn auch die Verse dieser großen iranischen Dichtung in ihrer Feinheit und kunstvollen Anmut eigentlich nicht genau in eine andere Sprache übersetzt werden können, so wurde aber das Schahnameh bzw. viele Geschichten daraus in viele auch europäische Sprachen übersetzt. Und wenn diese großartige Dichtung der Spiegel der alten Kultur eines Volkes ist, das sich in Zivilisation, Umgangsformen sowie Sitten und Bräuchen von anderen Völkern grundlegend unterscheidet, so haben sich doch die Größe der Dichtung und die künstlerische und geistige Schöpfungskraft von Ferdowsi auf andere Völker und Kulturen ausgewirkt. Europäische Literaturkenner haben die Botschaften für die Menschen und das feinsinnige Gedankengut in diesem großen Werk Ferdowsis erfasst und es als ein ewiges Kulturerbe der Menschheit bezeichnet. Einige von ihnen haben es als den größten literarischen Meisterwerken ebenbürtig bezeichnet und andere, die vorurteilslos denken, es als das beste und größte literarische Werk überhaupt bezeichnet. Jan Rybka hat in seinem Werk Iranische Literaturgeschichte von 1959 geschrieben: Es ist eine unbestrittene Wahrheit, dass in dieser großen und weiten Welt kein anderes Volk im Besitz eines solchen prächtigen Epos, das alle historischen Sitten und Bräuche von den mythischen Anfängen bis in die Mitte des 7. Jahrhunderts enthält. Im vergangenen Jahr, 2009, hat die Ferdowsi-Stiftung einen offiziellen und dokumentierten Vorschlag bei der UNESCO eingereicht, um das Jahr 2009 nach Hakim Abulqasem Ferdowsi zu benennen, dessen wichtigstes Lebenswerk in diesem Jahr seinen 1000-jährigen Geburtstag feierte. In Iran wurde das Jahr 1388 nach der Hijra und dem Sonnenkalender deshalb nach Ferdowsi und seinem Schahnameh benannt. Unser Anliegen ist es nun, mit dieser neuen Sendereihe vom Leben Ferdowsis und seinem wertvollen Lebenswerk, dem Schahnameh, der Weltsicht des Dichters, der Botschaft des Schahnamehs, dessen internationaler Bedeutung und vielem anderen mehr in Bezug dazu Rechnung zu tragen. Musik.
Gleichzeitig mit dem Niedergang der Samaniden und zu der Zeit, als der als Vater der persischen Dichtung bekannte Rudaki die Augen schloss, erblickte in einer Ortschaft Irans Abul-Rasem Ferdowsi das Licht der Welt. Den vorliegenden Dokumenten zufolge wurde er um 940 bis 941 nach christlicher Zeitrechnung im Bezirk von Tus in der Nähe der heutigen Stadt Mashhad im Nordosten Irans geboren. Wie die historischen Dokumente außerdem besagen, waren zu dieser Zeit die Städte Tus und Bukhara die Zentren für Bildung und Lehre der offiziellen Wissenschaften, die von den Abbasiden-Kalifen gefördert wurden, und die Stadt Tus war kultureller Mittelpunkt Irans. Nach Überzeugung sehr vieler Historiker und Forscher war der Grund für die Verbreitung des Geistes der Liebe zu Iran, seiner Kultur und antiken Geschichte in dieser Stadt darin zu suchen, dass sowohl Abu Mansuri sein Schahname gleichen Namens in Prosa dort verfasste und auch Ferdowsi, Asadi Tusi und Dariri in Tus geboren waren und an ihren Epen über die Geschichte Irans gearbeitet haben. Über die Kindheit Ferdowsis gibt es nicht sehr viel Informationen. Nezamir Aruzi, ein Schriftsteller, der etwa 1,5 Jahrhunderte nach Ferdowsi gelebt hat, beschrieb Ferdowsi als aus einer Familie des damaligen Landadels kommend, die sowohl Besitztümer als auch anderen Wohlstand ihr eigen nannte. Nach Einsicht in die gesellschaftliche Stellung der damaligen Grundbesitzer können wir einen in etwa genauen Überblick über die Situation bekommen, in der Ferdowsi aufgewachsen ist. Das persische Wort für einen Grundbesitzer auf dem Lande ist Deran und bedeutet in etwa so viel wie angesehen, vornehmen und groß. Die Landadeligen oder Grundbesitzer der damaligen Zeit gehörten zur gesellschaftlichen Schicht der Gebildeten und derjenigen, die sich um den Erhalt der guten Umgangsformen und Sitten sowie der altpersischen Kultur und Sprache bemühten. Die Kinder dieser Grundbesitzer konnten dank eines relativen Wohlstandes und der Nutzung kompetenter Lehrer Zugang zu Wissen und Ethik sowie zu Geschichte und Kultur und zu den traditionellen Sitten und Bräuchen finden. Die materielle Unabhängigkeit Ferdowsis und ebenso seine Tugendhaftigkeit sowie die Reinheit seiner Sprache ist das Ergebnis seiner familiären Erziehung in der geschilderten gesellschaftlichen Situation seiner Zeit. Bei einem Vergleich der Poesie Ferdowsis mit der anderen seiner Zeit kann man den Unterschied zu ihm feststellen. Er ist in einer Familie mit erhabenen Grundsätzen aufgewachsen und hat in der Gesellschaft seiner Zeit mit Ehre und Würde gelebt. Deshalb hat er sich vor keiner Herrschaft gebeugt und er besaß die Eigenschaften der Helden aus dem Schahname. Abul-Rasem Ferdowsi hat von Kindheit an in dem Maße, wie es bei den Gebildeten seiner Schicht üblich war, mit dem Erwerb von Wissen begonnen und die zu seiner Zeit gegebenen Ausbildungsmöglichkeiten genutzt. Außer Farsi beherrschte er auch Pahlavi, welches die Sprache seiner Ahnen war und eine wertvolle Quelle für gute Sitten, Disziplin und Wohlerzogenheit sowie die Kultur und Geschichte der Vorfahren. Auch das Arabisch war ihm bekannt und später eignete er sich Kenntnisse über die griechische Sprache, Dialektik und Philosophie an. Seine Griechisch-Kenntnisse sind an einigen Stellen im Schahname und besonders in dessen Vorwort deutlich zu erkennen. Einige Ferdowsi-Wissenschaftler und Forscher sind unter Berücksichtigung der Dauer der Anfertigung von mehr als 30 Jahren für dieses großartige Epos der Ansicht, dass er mit diesem Werk etwa im Alter von 38 Jahren begonnen hat. Andere wiederum sind aufgrund weiterer historischer Unterlagen der Ansicht, dass er damit schon in seiner Jugend begonnen habe, denn wie es scheint, reichen zum Beispiel Geschichten wie Bijan und Manige bis in seine Jugend zurück, da sie voller Jugend und Frische sind. Bei einem Blick in das Buch der Könige von Ferdowsi kann man aber die Reife und Weisheit der Gedichte im gesamten Werk verfolgen, was besagt, dass eine lange Erfahrung in der Dichtkunst Ferdowsis vorgelegen haben muss. Mehr über Ferdowsi und sein Lebenswerk dann beim nächsten Mal. Khuda Hafiz.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Amine Tabari mit dem Titel Shamime Ramazan, das heißt Duft des Ramadans.
سیدی که میخواستی من و هرائی که میخواستی من درای آسمون به رتبا میشه هرچی به خود خدا مهیا میشه وقت غروب رو سفره های شدن روز چه حالی داره شمیم قرآن و نسیم نماز حس میکنی که تو دلت بهاره حس میکنی که تو دلت بهاره از محبت دلت میشه آینه صداقت میشکفه تو نگات شکوفه نور دلت میشه آینه صداقت دلت میشه آینه صداقت
Yeah.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe In Richtung Licht.
In Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, wir haben die ersten 7 Verse der Sure Jin, Sure 72, betrachtet und setzen nun unsere Kurzexegese bei den Versen 8 bis 10 dieser Sure fort. Dort heißt es, aus dem Munde der Jin:
وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا
Und wir haben den Himmel auf der Suche nach Informationen abgetastet, aber festgestellt, dass er mit strengen Wächtern und Meteoren gefüllt worden ist. Und wir pflegten ja anstelle von ihm Sitze zum Abhören der höheren Reiche und Engel einzunehmen. Wer aber jetzt abhört, der findet einen auf ihn wartenden Meteor. Und wir wissen doch nicht, ob für diejenigen auf der Erde Schlechtes gewollt wird oder ob ihr Herr vorhat, sie zur Besonnenheit und zum rechten Wandel zu führen. Im ersten Teil unserer Erläuterungen zu dieser Sure haben Sie, liebe Hörerfreunde, erfahren, dass eine Schar von Jinn sich zum Propheten des Islams bekannten, nachdem sie ihm bei der Rezitation des Korans zugehört hatten. Nach ihrer Rückkehr zu ihren Artgenossen hatten sie daraufhin begonnen, unter ihnen für den Islam zu werben. Auch in den eben angeführten Versen kommen wieder diese gläubigen Jinn zu Wort. Sie sagten zu den anderen: Wir Jinn konnten bis vor kurzem die Himmel ablauschen und dort Informationen sammeln. Das hat sich aber nun geändert. Die Himmel werden jetzt von starken Wächtern bewacht, und wer sich wieder dorthin zum Abhorchen begibt, dem wird der Zugang zu ihnen verwehrt und er wird von einem Meteor verfolgt werden. Die gläubigen Jinn unterstrichen, dass diese veränderte Situation ein Zeichen ist. Ein Zeichen nämlich entweder dafür, dass ein Übel auf die Erdbewohner herabkommen wird, oder ein Zeichen dafür, dass ein neuer Prophet zu ihnen geschickt wird, der ihnen Besonnenheit und den rechten Wandel lehren soll. Es liegt auf der Hand, dass die gläubigen Jinn die veränderte Situation in den Himmeln als einen Beweis dafür betrachteten, dass es stimmt, was sie sagen, und darin ein Zeichen dafür sahen, dass Gott die Menschen recht leiten will. Denn als sie die Koranverse gehört hatten, war ihnen bewusst geworden, dass Gott den Menschen tatsächlich einen neuen Propheten zusammen mit einem neuen Himmelsbuch gesandt hat, damit die Sonne der Offenbarung das Dunkel der Unwissenheit beendet. Auch in den Versen 7 bis 10 der Sure Saffat, Sure 37, wird beschrieben, dass Satane in die Himmelsreiche, wo Entscheidungen getroffen wurden, eindringen wollten, damit sie der höchsten führenden Schar der Engel zuhören und deren Absichten in die Quere kommen. Sie wurden aber jedes Mal, wenn sie sich diesem Hoheitsbereich nähern wollten, verjagt. Unter den Korankommentaren gibt es unterschiedliche Ansichten darüber, ob solche Beschreibungen im Koran gleichnishafter Natur sind oder sich auf wahrnehmbare Dinge beziehen. Es gibt ja noch andere Stellen im Koran, wo wörtliche Begriffe ein Metapher sind und wahrnehmbare Dinge dabei dazu dienen, etwas nicht mit den Sinnen Wahrnehmbares zu verbildlichen. Dies gilt zum Beispiel für die Begriffe Luh, Tafel, Qalam, Stift und Kursi, Sitz. Wir können uns vergegenwärtigen, erstens, das Erscheinen des Propheten des Islams ist mit Wandlungen in der Weltordnung einhergegangen. Eine dieser Wandlungen bestand darin, dass die Dschinn nicht mehr Einlass zu den höheren Himmelsreichen fanden. Zweitens, als der Koran offenbart wurde, konnten die Dschinn nicht mehr den Engeln lauschen und die Zauberer und Weissager erhielten von ihnen keine Informationen mehr über die Zukunft der Erdbewohner. Im zweiten Abschnitt dieses Teils unserer Koranexegese wenden wir uns nun gleich 5 Versen der Sure Dschinn zu. Es sind die Verse 11 bis 15.
وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا.
Und unter uns gibt es Rechtschaffene, und unter uns gibt es solche, die es nicht sind. Wir folgten getrennten Wegen. Und wir meinen, dass wir auf der Erde Gottes Willen nicht vereiteln können und dass wir uns ihm und seiner Macht niemals durch Flucht entziehen können. Und als wir die Rechtleitung hörten, glaubten wir daran. Wer an seinen Herrn glaubt, der befürchtet keine Lohnschmälerung und keine Drangsal. Und unter uns sind Gottergebene und unter uns sind vom rechten Weg Abschweifende. Was nun jemanden angeht, der sich Allah ergeben hat, so bemüht er sich um den rechten Wandel. Was aber die vom rechten Weg Abschweifenden angeht, so werden sie Brennholz für die Hölle sein. Auch diese Verse geben wieder, was die überzeugten Dschinn zu den anderen Dschinn sagten, um sie für den Glauben an den Koran zu gewinnen. Nämlich, unter uns Dschinn gibt es verschiedene Gruppen. Einige sind rechtschaffen und versuchen, Würdiges zu tun, aber andere sind nicht rechtschaffen und tun Schlechtes. An dieser Stelle wird deutlich, dass auch für die Dschinn das Prinzip der Entscheidungsfreiheit besteht, denn jeder von ihnen entschließt sich aus freien Stücken für den Weg, den er geht. Einige der Dschinn versuchen, wie Iblis, der Satan, die anderen hinters Licht zu führen und zu hässlichen Taten zu verleiten, während andere nicht so sind. Aber diejenigen, die sich den Anweisungen Gottes widersetzen und die anderen vom rechten Weg abbringen wollen, müssen wissen, dass es keinen Fluchtweg gegenüber der Macht Gottes gibt und dass sie niemals gegen den Willen Gottes ankommen können. Erneut unterstreichen die gläubigen Dschinn gemäß Vers 13, dass sie dadurch, dass sie die Verse des Korans hörten, rechtgeleitet wurden. Wenn sie daraufhin die anderen zum Glauben und zum Koran herbeiriefen, so deshalb, weil sie erst selber begriffen hatten, dass der Koran die Wahrheit enthält und sich zu ihm bekannten. Die gläubigen Dschinn sagten zu den anderen: Wir sind davon überzeugt, dass jeder, der an Gott und die Sendung des geehrten Propheten und die Wahrheit des heiligen Koran glaubt, nicht zu befürchten braucht, dass seine guten Werke unbelohnt bleiben. Die Dschinn, welche gläubig geworden waren, unterstrichen, dass der rettende Weg darin besteht, Gott ergeben zu werden. Sie betonten, dass jeder Gottergebene den richtigen Weg gewählt hat, der zur Rechtschaffenheit führt. Wer sich jedoch nicht ergibt, der begeht im Leben sowohl sich selber als auch den anderen gegenüber Unrecht und wird schließlich dem Feuer der Hölle anheimfallen. Mit den Worten des Korans wird er das Brennholz für die Hölle sein. Wir möchten hervorheben: Erstens, die Dschinn besitzen wie wir Menschen einen Willen und Entscheidungsfreiheit. Daher gibt es unter ihnen sowohl Gläubige als auch Ungläubige, Rechtschaffene als auch Sünder. Zweitens, jemand, der an Gott glaubt, der hegt keine Angst oder Besorgnis, dass seine guten Taten unbelohnt bleiben und weiß, dass er voll und ganz für diese Werke belohnt werden wird. Drittens, um festzustellen, welches der Weg der Wahrheit und welches der Weg der Lüge ist, kann man einen Vergleich zwischen der Zukunft derer, die den jeweiligen Weg gehen, ziehen. Die Anhänger der Wahrheit gelangen an Besonnenheit und den rechten Wandel und verbessern sich. Und die Anhänger der Unwahrheit begehen Unrecht, Überschreitung und Ungerechtigkeit. Viertens. Der jüngste Tag und das Jenseits sind nicht nur für die Menschen bestimmt. Auch die Dschinn werden vor dem jüngsten Gericht erscheinen. Ein Teil von ihnen wird ins Paradies einkehren und ein anderer Teil wird dem Feuer der Hölle ausgeliefert werden.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Jamaluddin Minbari mit dem Titel Ka'beye Dilha, auf Deutsch Die Ka'ba des Herzens.
چو مجنون گیرم از عاشقان نشانه کعبه دل بشکسته را میبرم به خانه کعبه شکایت میبرم از تو بر خدای تو زان بلای تو تا رسد او به دردم
شکسته تر گریه ها کنم که در عشق خود غرق گردم.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages der Geburt von Imam Hassan, Friede sei mit ihm. Weiterhin guten Empfang.
Am 15. des Monats Ramadan, im dritten Jahr nach der Hidscha des Propheten von Mekka nach Medina, kommt im Hause Alis und Fatemes das erste Enkelkind des Mohammeds zur Welt. Auf Anweisung Gottes gibt ihm der Prophet den Namen Hassan. Bis zu seinem 7. Lebensjahr hat Hassan noch den Propheten erlebt. Wir gratulieren zum Jahrestag dieser gesegneten Geburt. In den Überlieferungen steht geschrieben, dass Hassan dem Propheten Gottes sehr ähnelte. Hassan liebte den Propheten sehr. Jeden Tag ging er in die Moschee, wo der Prophet zu den Gläubigen sprach. Er war noch ein Kind, aber verstand, was der Prophet sagte. Zu Hause erzählte er alles seiner Mutter Fatemeh. Imam Hassan hat schon als Kind eine ausgesprochen schöne Ausdrucksweise gehabt. Amid ibn Ishaq berichtet über ihn: Wenn Hassan ibn Ali sprach, hätte ich ihm immer wieder zuhören können. Was er sagte, bereitete mir große Freude. Niemals habe ich ihn ein scharfes Wort sagen hören. Imam Hassan war schon als Kind mit vielen religiösen Kenntnissen vertraut worden. Wegen seinem großen Wissen haben der Prophet und Ali es manchmal ihm überlassen, einige religionsrechtliche und religiöse Fragen der Bevölkerung zu beantworten. Hassan strahlte Größe aus und wer ihn sah, fühlte sich von ihm angezogen. Jalaluddin Suyuti schreibt in seinem Geschichtswerk: Hassan ibn Ali wies moralische Vorzüge und viele höhere menschliche Eigenschaften auf. Er besaß Großmut, Geduld, Würde und Freigebigkeit und das Volk liebte ihn sehr. Imam Hassan tat alles für die Notleidenden und Bedürftigen. Die Überlieferer haben seine Freigebigkeit als einmalig bezeichnet und geschrieben: Imam Hassan hat im Leben zweimal seinen gesamten Besitz auf dem Wege Gottes verschenkt. Mehrmals hat er die Hälfte seines Besitzes den Armen gegeben. Ein Bedürftiger war zu Imam gekommen, aber er schämte sich, um etwas zu bitten. Da sagte ihm der Imam: Schreib auf, was du möchtest. Dies tat der Mann, und als der Imam seinen Brief gelesen hatte, gab er ihm das Doppelte von dem Erbetenen. Da sagte einer von denen, der dies gesehen hatte, zum Imam: O Sohn des Propheten Gottes, dieser Brief war voller Segen für ihn. Da antwortete ihm der Imam: Für mich war der Segen größer, denn durch ihn kann ich zu den Rechtschaffenen zustehen. Gottes Freunde sind bescheidene Menschen. Sie bringen den anderen Achtung entgegen. Imam Hassan besaß diese große Eigenschaft. Einmal kam er an einigen Bedürftigen vorbei, die ihr Esstuch ausgebreitet hatten und sich ein paar Brocken Brot teilten. Als sie Imam Hassan sahen, luden sie ihn ein: Sohn des Propheten, komm, iss auch mit uns. Imam Hassan nahm freudig die Einladung an, stieg vom Pferd ab und setzte sich zu ihnen. Dabei sagte er: Gott mag die Stolzen nicht. Dann begann er von dem Brot zu essen. Nachdem er einige Bissen zu sich genommen hatte, lud er die anderen zu sich nach Hause ein. Dort tischte er ihnen gute Speisen auf und schenkte ihnen neue Bekleidung.
Das Gottdienen ist Ausdruck der Demut gegenüber dem Herrn und des Angewiesenseins auf ihn. Wenn der Diener Gottes sich vor seinem Herrn verbeugt und niederkniet, bezeugt er, wie sehr er ihn braucht. Ein inständiges und aufrichtiges Gottdienen, wie die Verrichtung des Ritualgebetes und die Befolgung des Fastengebotes und der Hadschreise, ist ein Zeichen für die Wahrhaftigkeit des Dienenden. Über Imam Hassan wird überliefert, dass er viele Male zu Fuß nach Mekka gewandert ist. Imam Sadiq, Friede sei mit ihm, berichtet, Imam Hassan war der größte Gottesdiener seiner Zeit. Wenn er an den Tod dachte, kamen ihm die Tränen, und wenn er das Gebet begann, zitterte er. Sein Handeln und Verhalten erinnerte jeden, der er sah, an Gott. Einmal sagte Imam Hassan, Friede sei mit ihm, ihr Diener Gottes, hütet euch vor Ungehorsam Gott gegenüber und vor schlechten Tun. Strebt nach guten Werken, bevor euch Härten ereilen und euch der Tod mit seinen Armen umschließt. Wisset, die Segensgaben der Welt sind vergänglich und niemand ist vor Gefahren sicher. Ihr Diener Gottes, lasst euch beraten und zieht aus der Geschichte der Vorfahren eine Lehre. Gebt Acht, dass die Segensgaben euch nicht beschäftigen und euch von eurem Jenseits abhalten. Der Prophet des Islams hat über Imam Hassan, Friede sei mit ihm, gesagt, wisset, er ist ein Geschenk Gottes an mich. Er wird euch Wissen über mich vermitteln und die Menschen mit der Wirkung meines Wissens vertraut machen. Er wird meine Lebensart wieder beleben, denn sein Verhalten ist wie mein Verhalten. Gott lässt ihm hohl zuteil werden. Gott segne jeden, der ihn kennt und um mich zu ehren, ihm Gutes tut. Imam Hassan hat, wie die Geschichte bezeugt, so gelebt, wie der Prophet es beschrieben hat. Angesichts der verschiedenen Fälle von Zwietracht unter der islamischen Gemeinde hat er für das Wohl des Islams den Friedensvertrag mit Muawiyah akzeptiert. Er hat wegen hoher Ziele und zur Verhinderung des Krieges und Blutvergießens auf sein Kalifat verzichtet. Er wollte die islamische Gemeinde vor den drohenden Gefahren retten und plante für ihre Zukunft. Die Intrigen gegen den Islam waren so groß gewesen, dass viele die Grenzen von Recht und Unrecht nicht mehr erkennen konnten. So manch einem Gelehrten erging es dabei nicht anders als der Allgemeinheit. Gegenüber den vielen Angriffen auf den wahren Islam und die vielen Verfälschungen begann Imam Hassan über den Islam Prophet Mohammeds aufzuklären. Dies blieb, nachdem er in den Frieden eingewilligt hatte, sein größtes Anliegen, und er verfolgte dieses Ziel bis an sein Lebensende. Imam Hassan bildete viele Schüler im Bereich der Wissenschaft und der Religion zu großen Gelehrten aus. In dieser Zeit voller Gefahren konnte Imam Hassan die letzte göttliche Lehre, den Islam, vor den Verfälschungen und Verschwörungen schützen. Wir gratulieren abschließend erneut zum Jahrestag seiner Geburt und bringen noch drei wertvolle Worte von ihm. Härten und Probleme sind der Schlüssel zu Gottes Lohn. Ihr sollt nachdenken, denn das Nachdenken erweckt das Herz zum Leben und ist Schlüssel zum göttlichen Segen. Ein gutes und würdiges Verhalten zu den anderen ist ein Zeichen der Vernunft. Thank you.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.